Es ist sehr aufregend, hier vorne zu stehen, wie beim ersten Mal nach über 4 Monaten Pause vor und hinter dieser Kanzel. Ich bin euch allen sehr dankbar für die Zeit, die wir haben durften als Familie und persönlich in der Predigtpause und Rüstzeit. Und ja, wir dürfen gemeinsam zurückkommen mit einem großen Paukenschlag im Kolosserbrief. Wir alle finden uns so häufig in unserem Alltag wieder und wieder entmutigt. Entmutigt, wie das alles nur werden soll. So ungewiss, all die Entscheidungen, die anstehen, was ist das Richtige zu tun? Welche Handhabung ist die beste? Im Lösen von Problemen und Herausforderungen mangelt es uns so oft an Weisheit, wie wir das, was wir wissen, wirklich umsetzen und anwenden. Und dieses Leben in Fülle, von dem Jesus spricht, ist es das wirklich? Dieses Leben, einmal getrunken und nimmermehr wirst du dürsten, ist es das wirklich? Klingt das nach einem leichten Joch? Viel zu oft nicht. Heute Morgen möchte Paulus uns in Kolosser 2 eine Sache einschärfen. Denk an die notwendige Arbeit hinter deinem herrlichen Leben. Denk an die notwendige Arbeit hinter deinem herrlichen Leben. Welches herrliche Leben? Ja, ein herrliches Leben, das der Herr vorbereitet hat für uns. Ein Leben voll Kraft, ein Leben voll Ermutigung, ein Leben von Gewissheit im Alltag, ein Leben voll Weisheit in schwierigen Entscheidungen, ein Leben, das Probleme angeht und sie löst. Das ist das herrliche Leben, das Gott bereithält. Und ja, wirklich, es ist das Leben, was Gott für dich bereithält. Und es ist auch das herrliche Leben, was deine Pastoren für dich im Sinn haben. Es ist das herrliche Leben, was jeder an geistlicher Leitung, der in dein Leben hineinspricht, für dich im Sinn hat. Dieses herrliche Leben. Wir könnten die Predigt und diesen Text auch noch anders betiteln. Wir könnten den Titel auch wählen, das Ziel deiner Pastoren mit der Gemeinde. Denn Paulus, er spricht hier in Kolosser 2 von seinem, in seinem Fall als Apostel, Kampf, den er hat, von seiner Arbeit, die er tut und von dem Ziel, warum er das alles tut. Wo geht es hin? Aber heute Morgen ist es nicht die vorgezogene Neujahrsansprache unseres Noch-Kanzlers, der nur nicht nur sich selbst im Mittelpunkt hätte, sondern es ist ein Vorsatz, ein Ziel, eine Ausrichtung für unser ganzes Leben, für unseren ganzen Dienst als Gemeinde. Und es gibt notwendige Arbeit von vielen Menschen, die in dein Leben hineinwirken, sodass dieses herrliche Leben dich zutrifft, die du dich darin wiederfindest. Matthäus 11 ist wahr, die Worte Jesu stimmen. Er sagte, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ein wenig weiter, lernt von mir, so werdet ihr Ruhe finden. Und sein Joch, sagt er, ist sanft und seine Last ist leicht. Es ist 2 Monate her, dass wir zuletzt in Kolosser waren. Und deshalb werden wir ein wenig auch zurückschauen und alles ein bisschen auffrischen, was wir in Kolosser 1 zum Ende hatten. Vor allem beginne ich dort mit unserer Textlesung in Kolosser 1 ab Vers 27. Schlag gerne eure Bibeln mit auf zu unserem Abschnitt heute. Kolosser 1, 27 und folgende. Ihnen, das sind die Heiligen, ihnen wollte Gott das Geheimnis bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und aufgebaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid, und seid darin überfließend mit Danksagung. Das ist unser großer Zusammenhang des Textes heute, auf den wir uns konzentrieren wollen, die Verse 1 bis 3 in Kolosser 2. Was ist Gottes herrliches Ziel für dein Leben? Das werden wir uns als erstes anschauen. Seid ihr überzeugt davon, dass Gott die Ziele, die er sich setzt, erreicht? Wenn Gott sich Ziele setzt, ist doch besser, wir ziehen mit ihm an einen Strang, als dass wir versuchen, Gott von seinen Zielen mit uns abzuhalten und ein bisschen die Richtung zu ändern. Und es ist auch besser, mit ihm an einem Strang zu ziehen, als einfach passiv dazustehen und zu sagen, mal schauen, wann Gott mit mir weitermacht. Er nennt seine Ziele und die wollen wir uns als erstes in Erinnerung rufen, auch wenn wir dafür zu Vers 2 schon vorspringen. In Vers 2 nennt Paulus nämlich, beschreibt er uns deutlich, dass er jetzt zu seinen Zielen kommt, warum er all das tut in seinem Leben. Das Ziel von ihm in Vers 2 wird eingeleitet mit diesem großen Damit. Ich tue all das, 1,29 und 2,1, damit. Warum tut er all das? Er hat schon begonnen, in Vers 28 zu beschreiben, was sein Ziel ist. In Kolosser 1, 28 hat er beschrieben, dass das erste Ziel ist, jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Darüber haben wir schon gepredigt, die Erinnerung für euch. Das erste Ziel ist, dass jeder Gläubige zur Reife kommt. Jeder einzelne Gläubige zur Reife kommt. Es ist genau das gleiche Ziel, das Gott mit dir hat. Ihr erinnert euch, dass Jesus für die Versöhnung gesorgt hat. Jesus hat für die Versöhnung gesorgt, um jeden Einzelnen tadellos und unverklagbar vor ihm darzustellen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um uns vor Gott zu stellen. Genau das gleiche Ziel hat Paulus. Er hat benutzt das gleiche Wort, vor Jesus zu stellen. Und wie? Vollkommen. Ja, es war die Reife des Gläubigen, sein volles Potenzial. Was ist ein Gläubiger, ein reifer Gläubiger? Ein reifer Gläubiger, trainiert und wächst in drei Bereichen. Zuallererst natürlich in seinem Charakter. Er strebt danach, in seinem Charakter Jesus ähnlich zu werden. Aber es bleibt nicht nur bei seinem Charakter. Nur der Charakter wird nicht standhalten vor dem Preisgericht Gottes. Sondern neben seinem Charakter strebt der Gläubige nach biblischer Theologie. Wir müssen das anvertraute Gut bewahren. Wir müssen wissen, was Gott sagt. Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit. Wenn man irgendwo Wahrheit sucht, dann muss man sie bei euch finden. Denn die Gemeinde ist nicht diese vier Wände, sondern ihr seid die Gemeinde. Es ist also der Charakter, der uns unsere Reife deutlich macht. Es ist unsere Theologie, die die Reife deutlich macht. Und wenn es dabei bliebe, dann könnten wir gemeinsam ein Kloster gründen. Was fehlt als drittes? Unser ganzes Leben, unser Dienst, all das Wissen und all das, wer wir sind, auf die Straße bringen, raustragen, sowohl untereinander als auch in dieser Welt. Diese drei Elemente kennzeichnen den reifen Gläubigen, dass er all die drei Elemente im Blick hat. Charakter, Theologie und Dienst, deine Taten, sowohl in der Gemeinde wie außerhalb. Und dem einen oder anderen von euch wird einer der Leiter oder Ältesten auch sagen, hey, zwei Bereiche laufen gut, konzentriere dich auf diesen dritten. Oder um dich auf einen Bereich zu konzentrieren, fahr mal runter in dem anderen Bereich. Und ja, all diese Elemente gehören dazu, dass wir zur Reife kommen und am letzten Tag so dastehen vor Jesus, wie er möchte, dass wir vor ihm dastehen, in Vollkommenheit, in Reife. Das ist Paulus' erstes Ziel, Gottes Ziel für unser Leben. Das zweite Ziel, was wir sehen, ist, damit in Kapitel 2, Vers 2, nun in unserem Text, ihre Herzen ermutigt werden. Damit ihre Herzen ermutigt werden. Neben dem, dass Paulus ganz allgemein sagt, die Reife der Gläubigen ist das Ziel, ist das allererste, was er nennt, Ermutigung. Wenn ein Familienmitglied entmutigt ist, kriegt ihr das mit? Wenn ein Familienmitglied entmutigt ist, ist euch das egal? Es ist einer der Dinge, wo man sich sofort hinsetzt und nachdenkt, was ist los? Wieso Entmutigung? Entmutigung lähmt alles. Und deshalb ist es das Erste, was Paulus hier nennt. Die Herzen der Kolosser, ihr Lieben, eure Herzen sollen ermutigt sein. Das ist unser Ziel. Und für dieses Ziel setzt Paulus alles ein. Das ist der große Kampf, den er in Vers 1 beschreibt und zu dem wir zum Ende der Predigt kommen. Die Ermutigung von euch. Er sorgt sich um jeden Einzelnen, wie er in Vers 28 schreibt. Und hier, eure Herzen sollen ermutigt werden oder ihre Herzen. Ein ermutigtes Leben ist ein Kennzeichen für einen reifen Christen. Darf ich die Frage stellen? Strahlst du Ermutigung aus? Wir machen uns Sorgen, wenn dem nicht so ist. Was ist so ermutigend in diesem Zusammenhang hier? Woher bekommen wir die Ermutigung? Die Ermutigung ist Jesus Christus. Jesus Christus und dass er genügt für alle Bereiche des Lebens, das ist ermutigend. Das ist das Ziel, wie Paulus sagt, Das wird eure Herzen ermutigen, zu wissen, dass Jesus für jeden Bereich eures Lebens genügt. Das ist ermutigend. Und es ist entmutigend, wenn wir keine Lösung haben. Es ist entmutigend, wenn wir nicht wissen, wo sollen wir überhaupt nach Lösung suchen? Wo sollen wir überhaupt nach Kraft suchen? Wo sollen wir überhaupt nach Weisheit suchen? Das ist entmutigend. Aber zu wissen, Jesus, Punkt, ist ermutigend. Und deshalb haben wir in noch so schwierigen Umständen Hoffnung und sind ermutigt. Die Elberfelder sagt, dass die Herzen getröstet werden. Die Esra-Bibel sagt, dass die Herzen Zuspruch empfangen. Das ist so passend. In dem Zustand der Entmutigung muss jemand kommen und dir Zuspruch geben, dich erinnern an Wahrheiten. Welche Wahrheit? Jesus. Punkt. Jesus genügt. Erinnert euch daran, ihr Lieben, wenn ihr in der Welt Rat sucht, dass dieser Rat der Welt, all die Foren, all die Bücher, die Bibliotheken sind voll davon, niemals an die Bibel herankommen. John Street schreibt in dem Buch Verändertes Denken über Kraft der Bibel im Gegensatz zur Forschung und Psychologie Folgendes: Die gelegentlich hilfreichen Einsichten, die man durch Forschung zu Schlafstörungen, visueller Wahrnehmungsfähigkeit, Organstörungen, Hirnleistungsstörungen oder ähnlichen Dingen erhält, werden das Veränderungspotenzial des Wortes Gottes nie auch nur annähernd erreichen. Wir haben das Wort und wir haben den Herrn und das ist ermutigend. Egal welches Problem du in deinem Leben hast, in Christus findet sich die Antwort. Und ich möchte euch aufrufen, wie wir es im Kolosserbrief noch öfter hören werden, beschütze dein Herz vor der Lüge Satans, dass Christus dich zwar retten kann, aber für die Herausforderung deines Alltags nicht genug ist. Es ist dein ganzer Rucksack von Problemen deiner Vergangenheit. Es sind all deine schwierigen Beziehungen. Es ist jeder Schmerz, den du erfährst, für den Jesus die Lösung ist. Christus genügt und das ist ermutigend. Und wir sehen die Warnung in Kapitel 2, Vers 8. Deshalb, wir werden noch öfter davon sprechen. Habt Acht, dass euch niemand beraubt, durch die Philosophie und den leeren Betrug, gemäß den Überlieferungen der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Es ist eine deutliche Warnung. Was sind also die herrlichen Absichten Gottes? Es ist die Reife, es ist die Ermutigung und es ist drittens das Ziel Gottes. Das dritte Ziel ist die Liebe der Gläubigen untereinander. Wir springen wieder zu Kolosser 2, Vers 2 und er macht als nächstes deutlich, dass er arbeitet und ringt und alles hineinwirft, was er hat, damit ihre Herzen ermutigt werden, Vers 2, in Liebe zusammengeschlossen. In Liebe zusammengeschlossen. Man könnte auch übersetzen, in Liebe zusammengeschweißt. Wiederum, der reife Christ, er liebt die Geschwister und er sucht Frieden zu stiften, wo er kann. Der unreife Gläubige, er stiftet Unruhe, nicht Frieden. Wir sind Teil der geistlichen Einheit in der Gemeinde und der Gläubige, reife Gläubige wird Frieden stiften, der Unreife wird Spaltung verursachen. All das sehen wir in Christus beantwortet, beschrieben in Gottes Wort. Zusammenschweißen in Liebe. Als Kind habe ich eine sehr einprägsame Erinnerung hinter mir, als nämlich mein Vater zwei Autos kaufte Das eine war vorne Schrott, das andere hinten. Beide in der Mitte getrennt hat und dann mit uns zusammen zusammengefügt hat. Nein, zusammengeschweißt hat. Ich habe mich oft gefragt, ob das wohl hält. Wir haben ihn aber schnell verkauft. Nein, es hält. Das Besondere am Schweißen ist, dass wenn du das richtige Material hast und das passende Schweißverfahren, die Schweißnähte genauso fest und stabil sind wie das Grundmaterial, manchmal sogar stärker und stabiler. Aber bevor es zu dem Zusammenschluss kommt, wird die Schweißnaht teilweise über 3000 Grad Flammenhitze ausgesetzt. Ihr Lieben, wir alle in der Gemeinde, wir sind nicht nur zwei Teile, die zusammengefügt werden. Heute sind wir 70 Teile, die zusammengefügt wurden. Und jeder von uns braucht den anderen. Alleine würden wir nichts nützen. Es ist nicht Gottes Plan, dass irgendein Gläubiger alleine in dieser Welt rumläuft, sondern er will alle zusammenschweißen. Das Problem ist nur immer diese 3000 Grad. Gibt es in deinen Gemeindebeziehungen irgendwo gefühlte 3000 Grad? Gottes Ziel ist, uns in Liebe zusammenzuschweißen. Das ist das herrliche Leben, was er sich wünscht. Und das ist das herrliche Leben, was deine Ältesten sich für dich wünschen. Zusammenschweißen, zusammenbringen, vereinigen und zusammenhalten. Und genau das, dieses Zusammenkommen in der Liebe, ist der Grund, warum wir 1. Korinther 13 haben. Ihr habt es oft gehört. Aber in 1. Korinther 12 und 14 werden die Unterschiede der einzelnen Gemeindeglieder beschrieben. Die unterschiedlichen Gaben und dass der eine nicht kann, was der andere kann. Und was verbindet alles? Die Liebe. Die Liebe. Das dritte Ziel Gottes für uns ist die Liebe. Das vierte Ziel ist das Verständnis. Bereicherung im Verständnis heißt es in Kolosser 2, Vers 2, in Liebe zusammengeschlossen und mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Wir müssen also im Verständnis wachsen. Es ist nicht einmal abgeschlossen, sondern wir werden immer reicher im Verständnis. In Kolosser 1, 27 hat Paulus schon davon gesprochen, wie reich die Herrlichkeit Christi ist. In unserem Text in Kapitel 3 sagt er nochmal, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Und deshalb wachsen wir darin. Viel zu viele Gläubige leben als arme Bettler in Bezug auf die Weisheit Gottes, wo sie doch reiche Könige sein könnten. Es ist alles da. Wir müssen in diesem Verständnis wachsen. Das Wort Verständnis heißt übersetzt oder ist der Begriff zusammensetzen. Verständnis ist also die Fähigkeit, Dinge zu beurteilen, sie zusammenzubringen, einen Sinn daraus zu machen, aus Einzelheiten. Und die Jünger hatten Riesenprobleme damit. Die haben Jesus gesehen und beobachtet und haben es nicht zusammengebracht. Die merken, dass Jesus davon spricht, dass sie Brot besorgen sollen. Dann besorgen sie das Brot, Jesus vermehrt es, 5000 werden satt, sie sammeln Körbe ohne Ende ein von all den Resten, aber haben sie verstanden? Nein, sie haben nicht verstanden. Das ist Verständnis, was wir brauchen. Wir müssen nicht nur beobachten, was da steht, sondern zusammenbringen, wie Gott es gemeint hat. Und Jesus muss ihnen nachher erklären, was es bedeutet. Ja, sie sehen, wie Jesus den Sturm stillt. Wer ist denn dieser? Das ist den einzigen Kommentar, den sie noch über die Lippen bekommen. Dass Wind und Wasser ihm gehorchen. Bist du wie die Jünger damals? Siehst du all das, was Jesus tut? Liest du all das, was Jesus tut, aber verstehst nicht, bringst nicht zusammen, wie herrlich er ist? Dass er genügt für dein Leben? Das ist, was du zusammenbringen musst. Das, was hier steht und das, was morgen um 8 Uhr passiert. Darin müssen wir wachsen. Dafür arbeiten wir hin. Und es ist falsch zu behaupten, Lehre sei nicht wichtig. Das ist Erkenntnis Nummer 5, Ziel Nummer 5, die Erkenntnis der Gläubigen. Ziel Nummer 5 von Gott ist, dass wir zur Erkenntnis kommen. Diese Erkenntnis der Geheimnisse Gottes, Ende von Vers 2, des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. Wenn wir nicht entsprechend handeln, wie das, was wir wissen, also das Verständnis uns fehlt, die Überzeugung, die wir haben, im Alltag umzusetzen, dann mangelt es uns an Erkenntnis. Dann mangelt es uns an Verständnis. Dann mangelt es uns an Lehre. Es beginnt immer mit der Lehre, aber es ist nicht die Lehre als Selbstzweck, sondern immer die Lehre, die die Liebe zur Folge hat. 1. Timotheus 1,5. Wir brauchen nicht nur Lehre von der Kanzel aus, sondern wir brauchen die Lehre untereinander. Wir brauchen die Lehre untereinander. Wir nennen das auch Jüngerschaft. Wir brauchen die Erinnerung untereinander, meinen Nächsten Jesus ein Stück näher zu helfen. Jesus ein bisschen ähnlicher zu werden. Das ist Jüngerschaft und sie geschieht durch das Wort, durch das Gebet und durch Jesus Christus. Was sind Gottes Ziele für unser herrliches Leben? Nun, wir haben gesehen, Gott möchte, dass wir reif sind, dass wir ermutigt sind, dass wir Liebe zueinander haben, dass wir im Verständnis wachsen und in der Erkenntnis wachsen. Es sind nicht nur Gottes Ziele, es sind Paulus Ziele und es sind die Ziele von jedem geistlichen Leiter, der in euer Leben spricht. Das sind die Ziele und sie sind herrlich. Was ist nun das Geheimnis des Wie? Wie kommen wir dahin? In unserem zweiten Punkt wollen wir über Gottes Geheimnis sprechen für dieses herrliche Leben. Dieses Geheimnis, stellt euch vor, es ist offenbart. Dieses Geheimnis, es ist offenbart, aber die Welt, sie prasst auf dich ein und will dir weismachen, das Geheimnis reicht nicht aus. Du brauchst noch mehr. Das ist die Warnung, die Paulus den ganzen Brief hindurch ihn motiviert, das zu schreiben. Gottes Geheimnis für dein herrliches Leben sehen wir hier jetzt in Vers 2 und 3. Wir haben in den Mose-Predigten schon darüber gesprochen, wie Imitieren funktioniert. In der Bionik, glaube ich, war es, ja, dass wir Menschen, die Ingenieure, sich anschauen, wie funktioniert das denn in der Natur? Und dann kopieren wir das. Am Ende sind Flugzeuge nichts anderes als steife Vögel. Die neuen Speicherkapazitäten, an denen alle arbeiten, soweit ich weiß, wollen DNA imitieren. Weil in der DNA natürlich unfassbar viele Informationen auf engstem Raum gespeichert werden. Menschen wollen die Natur imitieren. Aber Menschen wollen auch Menschen imitieren. Du schaust dir das perfekte Foto an und dann schaust du in den Spiegel und versuchst, sie irgendwie übereinander zu bringen. Wir wollen Menschen imitieren. Wir haben Sportler irgendwo an der Wand hängen. Christen, sie wollen Christus imitieren. Christen wollen Christus imitieren. So hat Gott uns angelegt. Wir brauchen ein Ziel, auf das wir schauen, und dann werden wir wie dieses Ziel. Und so sagt Paulus deshalb in Kolosser 2,2, dass wir mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Wir schauen auf Christus und dann werden wir wie er. Wir verstehen seinen Wert, diesen Schatz. Wir erkennen ihn, wir wachsen in dieser Erkenntnis und werden wie er. Wir können auch in den Spiegel schauen und nichts sehen. Jakobus schreibt uns davon. Wie genau schauen wir jetzt auf Jesus, weil er ist ja weg. Er ist ja schon im Himmel. Jesus, er hat ein paar Botschafter hier auf Erden und ein paar Mittel, sodass wir ihn trotzdem erkennen können. Unter anderem sehen wir Jesus durch andere Menschen um uns herum. Du bist der Spiegel für deinen Bruder oder deine Schwester, für ihren Grad an Christusähnlichkeit. Wie können wir uns das vorstellen? Sei nicht überrascht, wenn von einer deiner Schwestern auf einmal ein riesiger Klumpen Matsch dir mitten ins Gesicht fliegt. Das passiert. Sei nicht überrascht. Es geht manchmal zu und her wie in einer Schlammschlacht. Was bist du? Du bist ihr Spiegel. Du bist ihr Spiegel und machst ihr in Sanftmut und liebevoll deutlich, sowas machen wir doch nicht. Dafür hat Gott uns gegeben, einander gegeben, dass wir einander helfen und einander spiegeln. Wir könnten auch Johannes 13 nehmen und sagen, das ist die Fußwaschung, ist am Ende einfach ein anderes Bild. Aber es ist Gnade bei Gott, wenn Menschen in unser Leben hineinsprechen und uns auffordern, sagen, so machen wir das doch nicht. Wir imitieren doch Christus. Und natürlich sind nicht nur wir der Spiegel für unseren Nächsten, sondern Gottes Wort ist unser Spiegel. Christus, er muss verkündigt werden. Und er und sein Wort sind unser Spiegel. In seinem Wort finden wir Antwort. Paulus, er sagt die ganze Zeit hindurch, lasst euch nicht ablenken von Jesus. Und wo erkennen wir ihn? Natürlich in seinem Wort. Im Leben als Christ dreht sich alles um dieses Ziel, Christus ähnlicher zu werden. Und wir haben in der Predigt von Alex schon gehört, in Kolosser 1, dass das Geheimnis ist. Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn wollen wir imitieren. Ihn verkündigen wir. Und er ist derjenige in Kapitel 2, Vers 3, in dem alle Schätze der Weisheit und der Kenntnis verborgen sind. Und ihr werdet diese Wahrheit noch weiterfinden in 2, Vers 9. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und wir sind zur Fülle gebracht. Lasst uns nochmal zurückkommen zu diesem Punkt, ermutigt sein. Warum ist Christus und in ihm alle Schätze der Weisheit so ermutigend für uns? Es ist so ermutigend für uns, weil die ganze Fülle der Gottheit in Christus ist. Er ist wirklich Gott. Auch das macht er nebenbei in Vers 2 deutlich. Ja, Gott, Christus. Es ist so ermutigend, weil wir wissen, Jesus ist vollkommen Gott. Und jetzt kommt das wirklich Ermutigende. Er ist Mensch geworden. Er ist Mensch geworden heißt, er hat jede Versuchung, die ein Mensch nur erleiden könnte, jede Versuchung hat Jesus erlitten. Mit einer Ausnahme, ohne Sünde. Ist das ermutigend? Er ist Gott. Er wurde Mensch. Er kennt uns. Er kann sich mit uns identifizieren. Er will sich mit uns identifizieren. Das Geheimnis lautet, wir in Christus. So eng will er sich mit uns identifizieren. Und das ist unsere Ermutigung, dass wir auf ihn schauen und immer sowohl das vollkommene Vorbild haben, als auch die vollständige Vergebung und das Mitleid mit unseren Schwachheiten, weil er in allem versucht wurde, wie wir. Deshalb verkündigen wir ihn, sagt Paulus in Kapitel 1, 28. Deshalb suchen wir in Christus nach der Antwort. Und ich nehme mir jetzt nicht die Zeit, zurückzugehen zu den Versen 15 bis 20. Das könnt ihr auch noch zu Hause machen, wo die Herrlichkeit und Erhabenheit Christi beschrieben wurde. Ich erinnere mich noch gut an die Matheaufgaben zurück. Es ist ein wenig Déjà-vu, wenn meine Kinder jetzt langsam die höhere Mathematik studieren müssen. Und diese Matheaufgaben, wo ich gar keine Ahnung hatte, wie der Lösungsansatz auch nur ist. Hattet ihr solche Matheaufgaben? Oder war es bei euch vielleicht Deutsch? Bei mir war es beides. Keine Ahnung vom Lösungsansatz. Was ist unser Lösungsansatz als Gläubige in dieser Welt? Unser Lösungsansatz ist immer und wird immer zum Erfolg führen. Jesus Christus, sein Wort und das Gebet. All das steckt hier drin. Und ich möchte euch aufrufen, was immer heute Nachmittag und morgen und die nächsten Tage kommt, denkt daran, ihr wisst den Lösungsansatz, ihr kennt ihn. Setzt euch hin und fangt an, es auszuformulieren. Aber den Lösungsansatz habt ihr. Das ist Jesus Christus. Und das tun wir miteinander. Wir erinnern einander an Jesus, an sein Wort und wir beten füreinander. Und dann passiert das, was wir gerade im ersten Punkt gesehen haben. Wir werden ein herrliches Leben haben. Ihn verkündigen wir. Sein Wort ist alles, worum es sich dreht. Dieses Wort haben wir schon in Vers 28 studiert. Ja, ermahnen wir jeden Einzelnen, lehren wir, verkünden wir, predigen wir. Aber es ist nicht nur das Predigen, es ist das Reden ins Leben eines anderen. Also in jeder Lebenslage erinnere dich an den Lösungsansatz, den du kennst. Jesus, sein Wort und das Gebet. Dieses Gebet ist nun unser dritter Punkt. Wir sehen als letztes die ersten Verse unseres Predigtabschnitts. Kapitel 2, Vers 1. Ich lese nochmal ab Vers 29, die beiden gehören zusammen. Dafür arbeite und ringe ich auch gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt, mit Macht. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht gesehen haben von Angesicht. Unser dritter Punkt, nachdem wir gesehen haben, was Gottes Ziele für dein herrliches Leben sind und das Geheimnis Gottes gesehen haben, ist unsere Arbeit für dieses herrliche Leben. Paulus wollte, dass alle voneinander wissen, dass diese Arbeit ein Kinderspiel ist. Steht das da? Hört sich ein bisschen anders an. Kein Kinderspiel ist. Diese Arbeit beschreibt er als einen Kampf. Und dieser Kampf, er wird dort ausgetragen, dass wir eben uns nicht ablenken lassen von Jesus, uns nicht ablenken lassen von seinem Wort und uns nicht ablenken lassen vom Gebet. Das ist der Kampf. Das ist die harte Arbeit eines jeden Leiters. In Vers 1, Vers 29 sagt er, dafür arbeite und ringe ich auch. Und dieses Ringen, was er hier beschreibt, ist das gleiche Wort, was in 2 Vers 1 der große Kampf ist. Es ist also ein Ringkampf. Einmal wird der Kampf beschrieben und einmal, dass er da mittendrin steht. Aber es ist das Ringen. Die Situation, die Paulus hier beschreibt, ist die Situation der Gladiatoren in der damalig absolut bekannten Arenen überall in und um Rom herum. Diese Gladiatoren, sie haben genau das gemacht. Das waren die Begriffe für den Gladiatorenkampf. Das Ringen bis zur letzten Erschöpfung, das Ringen um sein Leben. Diese Investition bringt Paulus wegen seinem Ziel, was er schon beschrieben hat, damit eure Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschweißt, in Verständnis bereichert. Ist keine Kleinigkeit. Aber das ist das Ziel Gottes, das ist das Ziel von Paulus, das ist das Ziel von uns aneinander. Und er will, dass wir das wissen. Seht ihr das in Vers 1? Ich will, dass ihr wisst. Denn es ist ermutigend, das zu wissen. Es ist ermutigend zu wissen, dass Menschen in meinem Leben da sind, die sagen, hey Theo, was war denn da los? Das ist ermutigend, weil das brauchen wir. Alle von uns brauchen genau das. Und deshalb will Paulus, dass auch die Kolosser wissen, die er nie getroffen hat, dass das sein Herzensanliegen ist. Und auch wenn du, ein Prediger, der hier vorne steht, mich eingeschlossen, nicht wer weiß, wie ihn ich kennst, ist das unser aller Herzensanliegen. Und es gibt einen großen Hirten, der heißt Jesus. Und er hat seinen Heiligen Geist, der dafür sorgt, dass das passiert. Weil wir uns an Christus erinnern, an sein Wort erinnern und füreinander beten. Wer schenkt diese Kraft? Schaut zurück in Kapitel 1, Vers 29. Ich ringe und arbeite gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt mit Macht. Gott, er wirkt. Gott erschenkt diese Kraft. Gott erschenkt diese Weisheit. In 1. Korinther 15, Vers 10 sagt Paulus folgende Worte: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er an mir erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Jedoch nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die in mir ist. Was kennzeichnet einen reifen Gläubigen? Ein christusähnlicher Charakter? Eine biblische Theologie? Und was war das Dritte? Ein Dienst im Alltag. Und genau das beschreibt Paulus hier in 1. Korinther 15. Es ist Gottes Gnade. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. In Kolosser 1, 29, dafür arbeite ich bis zur Erschöpfung und ringe wie mit Todesängsten. Das sind die Verben, die er benutzt. Gemäß seiner wirksamen Kraft, die in mir wirkt. Wir lesen in Kolosser 4, Vers 12 von jemand anderem, der auch kämpft. In Kolosser 4, Vers 12 finden wir die Grüße. Und Paulus stellt ein Zeugnis aus dem Epaphras. 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist, ein Knecht des Christus, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht, vollkommen und zur Fülle gebracht in allem, was der Wille Gottes ist. Wie sieht also dieser Kampf aus? Es ist ein Kampf, bei Christus allein zu bleiben. Es ist ein Kampf, bei seinem Wort zu bleiben. Und es ist ein Kampf im Gebet. Es ist ein Ringen. Dieses Ringen ist besonders auch ein Gebetskampf. J.C. Ryle schreibt in einem seiner Bücher mit Gott auf dem Weg folgenden Abschnitt zum Gebet. Ich bin überzeugt, dass die Gnade Gottes im Leben eines Menschen nicht ausgelöscht werden kann. Und ich bin mir absolut sicher, dass die Verbindung mit Christus niemals völlig zerbricht. Und doch glaube ich, dass ein Mensch sich so weit von der Gemeinschaft mit Gott entfernen kann, dass er die Sicht für sein eigenes geistliches Leben verliert und die Tatsache seiner Errettung sogar anzweifelt. Was ist der häufigste Grund für diese Rückschritte? Ryle sagt, ich glaube, es ist die Vernachlässigung des Gebetslebens. Es ist meine völlige Überzeugung und ich wiederhole es gerne noch einmal, schreibt er weiter, dass Rückschritte meistens in der Vernachlässigung des Gebets ihren Ursprung haben. Die Gebetslosigkeit hat bei vielen Gläubigen schon dazu geführt, dass sie in ihrem Alltagsleben und bei wichtigen Entscheidungen völlig unfähig waren, so zu handeln, wie es Gott gefällt. Manche von ihnen versteckten sich dadurch immer tiefer in Sünde. Er schreibt zuletzt, die Welt hat ein Auge auf uns Christen und sie merkt sofort, wenn wir versagen und verspotten uns. Aber die Welt ahnt nicht, dass der Grund für unser Versagen in der Vernachlässigung des Gebetslebens liegt. Dafür arbeite und ringe ich. Diesen großen Kampf habe ich um euch. Bleibt bei Christus, bleibt beim Wort und betet. Eine Predigt wie ein Rundumschlag, oder? Newton, er war auch Theologe, beschäftigt sich mit unseren Zielen, die wir in der Schrift finden, mit diesen unerreichbaren Zielen und unserem andauernden Versagen in diesen Zielen. Ich möchte euch einen längeren Abschnitt von ihm vorlesen. Newton schreibt, der Herr hat seinem Volk ein Verlangen und einen Willen gegeben, auf große Dinge abzuzielen. Ohne dies wären sie des Namens Christi unwürdig. Der Wunsch nach etwas zu streben ist für das christliche Leben sehr wichtig. Wir sollen in so vielen Dingen hoch hinaus wollen. Newton nennt 4 davon. Wir streben danach, regelmäßig zu beten. Welch größeres Privileg gibt es, als sich dem Thron der Gnade zu nähern und all unsere Lasten dem König der Könige zu überlassen? Zweitens, wir wollen die Heilige Schrift fleißig lesen und studieren. Was ist denn schon begehrenswerter als viel feines Gold und süßer als die tropfende Honigwabe als Gottes Wort? Gebet, die Schrift. Drittens, unser Ziel ist es, uns häufig an Christus zu erfreuen und im Bewusstsein seines Opfers zu leben. Gibt es ein größeres Ziel, als täglich mit einem dankbaren Herzen für das Werk des Erlösers am Kreuz zu leben? Habt ihr die 3 Punkte schon irgendwo anders gehört? Gebet, Schrift, Christus. Viertens, unser Ziel ist es, Gott in allen Lebenslagen zu vertrauen, sei es im Wohlstand oder in der Not. Welche Ereignisse im Leben werden nicht von der unendlichen Weisheit und Güte Gottes gelenkt? Aber was geschieht zu oft? Erstens, im wahren Leben wird das Gebet zur lästigen Pflicht. Unsere Lippen bewegen sich, aber unser Herz ist entfernt von Gott. Zweitens, in Wirklichkeit wird die Heilige Schrift vernachlässigt. Wir schenken unsere Zeit und Aufmerksamkeit anderen Büchern und Zeitschriften, die ansprechender aussehen. Drittens, in der Realität wird Christus ignoriert. An einem durchschnittlichen Tag zeigen wir mehr Dankbarkeit für die Menschen in unserem Leben als für den Retter unseres Lebens. Und viertens, in Wirklichkeit wird die Vorsehung Gottes über das Leben vergessen. Wenn das Leben schwer wird, sind wir schnell dabei zu klagen, zu murren und zu verzagen. Newton schreibt weiter, ach, wie nichtig ist der Mensch in seinem besten Zustand. Wie viel Schwäche und Unbeständigkeit, selbst bei denen, deren Herz mit dem Herrn im Reinen ist. Ach, wir haben große Ziele, aber wir verfehlen sie oft. Wir verfehlen sie, weil wir schwache Sünder sind. Gibt es also irgendetwas zu lernen, in dem, wo du schwach bist, verfehlst und versäumst? Ja. Je armseliger wir in unseren eigenen Augen sind, desto wertvoller wird er für uns sein. Und ein tiefes, wiederholtes Gespür für die Schlechtigkeit unseres Herzens ist notwendig, um jede Prahlerei auszuschließen und uns bereit zu machen, den ganzen Ruhm der Errettung und unseres Lebens dem zu geben, dem sie gebührt. Die Lösung besteht nicht darin, niedriger zu zielen. Die richtige Antwort ist, weiterhin hoch zu zielen. Freuen Sie sich über die Erfolge und die Zeiten der Beständigkeit und dann erlösen Sie die Fehlschläge. Lassen Sie sich durch die Fehlschläge an Ihre Schwäche und an Ihre Bedürfnisse nach Christus erinnern. 1. Korinther 1, Vers 30 schreibt Paulus, der Jesus, der uns von Gott gemacht worden ist, zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung und zur Erlösung, damit geschehe, wie geschrieben steht, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Wenn wir also weiterhin die hohen Ziele anstreben, ehren wir Gott mit unseren Zielen, lernen wir aus erster Hand unsere Schwachheit unter seine Vergebung zu stellen, werden wir entwöhnt von unserer Selbstzufriedenheit und Selbstgerechtigkeit und wir sehnen uns danach, endlich Jesus zu sehen. Und wir lernen, uns allein in Christus zu rühmen. Das, ihr Lieben, ist unser herrliches Leben mit unserem herrlichen Retter, mit unserem herrlichen Erlöser, mit unserem Friedefürst, mit unserem König Jesus. Die notwendige Arbeit für dein Leben, sie dreht sich um eine Person, sie dreht sich um Christus. Die notwendige Arbeit für dein Leben, sie wird sich wiederfinden in dem Wort Gottes. Sie dreht sich um den Gebetskampf. Die notwendige Arbeit für dein Leben, um dieses herrliche Leben von Reife, von Ermutigung, von Liebe, von wachsendem Verständnis und Erkenntnis zu erleben, ist Jüngerschaft, ist in das Leben meines Nächsten hineinzusprechen. Und jeder Einzelne von euch, nicht nur eure Ältesten, können genau das tun, aufeinander Acht haben und diese notwendige Arbeit leisten in der Kraft, die Christus darreicht. Lass uns stille werden, ich bete mit uns, ihr dürft aufstehen. Herr Jesus Christus, wir wollen dich preisen und dir danken dafür, dass du uns hast verlauten lassen, was die herrliche Botschaft Jesu Christi ist. Ich möchte dir danken, Herr, für die einzelnen Gläubigen, die hier in den Reihen stehen, die bekennen und bekräftigen, dich zu lieben und alle Heiligen zu lieben, die all ihre Hoffnung auf dich gesetzt haben und diese Hoffnung ist fest bewahrt im Himmel. Wir preisen dich dafür, Herr, dass so viel Frucht bereits ausgeht von uns als Gemeinde, die dich ehrt, weil du in Gnade und Wahrheit wirkst. Und Herr, wir wollen dich preisen dafür, dass die Liebe der Gemeinde zunimmt zueinander, zu der Welt, zu dir. Und wir wollen nicht aufhören, Herr, zu beten dafür, dass wir weiterhin erfüllt werden mit deiner Erkenntnis, verstehen, was dein Wille ist, Weisheit bekommen, geistliche Weisheit, um dir würdig zu wandeln, unserem Herrn und Retter, dir wohlgefällig zu sein, in all den Dingen, die wir tun können für dich und für deinen Namen. Mögest du jeden einzelnen von uns mit deiner Kraft stärken, durch deinen Heiligen Geist, entsprechend deiner Herrlichkeit, dass auch wir in den Tagen, die vor uns sind, in Langmut und mit Freude dich preisen, dir danken, weil du uns tüchtig gemacht hast, teilzuhaben am Erbe der Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.